Thilo Baums Klartext-Podcast Nummer 31. Heute Fake News oder Denkfehler. Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast mit Thilo Baum. Es ist eine spannende Folge heute, finde ich. Es geht nämlich mal wieder um Wissenschaftsjournalismus. Wir hatten ja eine Podcast-Folge zum Thema Wissenschaftskommunikation. Das war die Folge Nummer 25, die ich Ihnen nochmal ans Herz legen will, weil es einfach darum geht, wie kommunizieren wir denn wissenschaftliche Informationen in Corona-Zeiten? Also heute haben wir auch das Thema, dass die Medien und dass die Politik vor Fake News warnen bezüglich Corona. Das ist auch richtig so. Wenn Falschnachrichten über Corona im Umlauf sind, ist das zum Teil sehr gefährlich. Also wenn sich in Amerika jemand mit irgendeinem Desinfektionsmittel bei innerlicher Anwendung versucht, vor Corona zu schützen und dabei drauf geht, dann ist das eine dieser Folgen davon, dass Falschinformationen im Umlauf sind. Also wir sehen an diesem Beispiel auch, Falschinformationen sind tatsächlich oft gefährlich. Jetzt gibt es gleich ganze Staaten, die Fake News betreiben. Also wir erinnern uns, vor kurzem lief die Meldung Reporter ohne Grenzen, hat China in der Corona-Krise Verletzungen der Pressefreiheit vorgeworfen. Und jetzt zitiere ich mal die Organisation selbst. Es heißt, die Auswirkungen der fast totalen chinesischen Nachrichtenkontrolle, die im Zweifelsfall die Durchsetzung von Zensuranordnungen über den Gesundheitsschutz stellt, hat in der Corona-Krise die ganze Welt zu spüren bekommen. Zitat Ende. So, und wir wissen, dass man in China zum Beispiel sagt, oh, wir wollen kein negatives Bild übers Land haben und es besteht auch Grund zur Sorge, dass die Chinesen sehr, sehr lange, oder die chinesische Regierung besser gesagt, sehr lange mit Corona hinter dem Berg gehalten haben, weil es natürlich nicht sein kann, dass ein so großartiges, glorreiches Regime wie das chinesische solche Fehler macht. Also wir haben Propaganda von oben, von unten, Verschwörungstheoretiker, wir haben Leute wie Donald Trump, die missverständliche Äußerungen tun und wir sind uns, glaube ich, einig, dass gerade Fake News in Sachen Corona ganz, ganz schwierig sind. In Sachen China kommt dann ja noch dazu, dass es offenbar Versuche gegeben hat, deutsche Politiker und Diplomaten zu beeinflussen, damit diese aufhören, so negative, böse Dinge über China zu sagen. Also Sie sehen, aus einem westlichen Verständnis heraus, das vom mündigen Bürger ausgeht, der sich selbst seine Meinung bildet, ist das ein bisschen seltsam, dass man sozusagen versucht, wie ein beleidigtes Kind seinen Ruf zu retten. Aber so orientalisch ist das gar nicht. Wir haben es auch im Okzident. Bei uns im Westen gibt es auch sehr viele irritierende Informationen und es gibt tatsächlich auch sowas wie Fake News, die auch in richtigen klassischen Medien stehen. Und darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge, wobei es um die Differenzierung geht. Verbreitet jemand absichtlich Fake News? Also sind es tatsächlich absichtsvolle Falschinformationen, gezielte Desinformation oder sind es schlichtweg einfach nur Denkfehler? Und es passiert beides. Und vor allem, gerade wenn wir bei den Denkfehlern sind, manche Journalisten halten Informationen für richtig, die allerdings gar nicht richtig sind, weil sie, und da wird es spannend, in Sachen Aussagenlogik nicht so firm sind. Also, wie kann ich eine Aussage treffen? Was ist eine Aussage und was gibt es da zu berücksichtigen? Am 27. April hat Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bild-Zeitung, einen wunderbaren Kommentar geschrieben. Er sagt, nahezu alle Experten, denen wir uns in dieser Krise anvertrauen, lagen mit nahezu jeder Einschätzung so falsch, dass unser Glauben an sie sich nur noch mit Verzweiflung erklären lässt. Sie haben das Tragen von Masken verhöhnt, jetzt ist es Pflicht. Sie haben davor gewarnt, Schulen und Kitas zu schließen, jetzt sind die Kinder zu Hause. Sie haben als nutzlos abgetan, die Grenzen abzuriegeln, jetzt sind die Grenzen zu. Das Robert-Koch-Institut hat davon abgeraten, Corona-Tote zu obduzieren. Jetzt passiert es trotzdem und Rechtsmediziner sagen, dass bei weitem nicht alle an Corona gestorben sind. Also, das ist Julian Reichelt von der Bild und der bringt vor allem noch einen ganz spannenden Punkt. Er sagt, die Experten müssen Recht behalten, weil sie nicht falsch liegen dürfen. Ganz wichtig, ich wiederhole, die Experten müssen Recht behalten, weil sie nicht falsch liegen dürfen. So, und das ist unser Problem, finde ich, in der öffentlichen Kommunikation. Wenn mal irgendeine Regierung, ein Ministerpräsident sagen würde, ja, wir haben damals Fehler gemacht, wir haben die Corona-Krise falsch eingeschätzt, als das Bundesgesundheitsministerium Ende Januar gesagt hat, ach, das ist nur wie eine Grippe. Aber diese Art von Selbstkritik, die fehlt auch bei uns in diesem aufgeklärten demokratischen Land und wir zeigen mit dem Zeigefinger auf China. Ich sage Ihnen, in manchen Dingen sind wir auch nicht viel besser. Gerade was die Masken betrifft, ist es sehr spannend. Wir hatten zuerst so diese Überlegung, ja, es gibt keinen Beweis, dass die funktionieren, also deswegen sind diese Masken nicht sinnvoll, obwohl nicht widerlegt war, dass sie funktionieren, sondern es war einfach nur nicht belegt, dass sie funktionieren. Ich weiß, diese Maskendebatte, die ist sehr, sehr fachlich und ich weise auch darauf hin, dass Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery natürlich diese Amateurmasken kritisiert. Zum Beispiel im Deutschlandfunk, wie immer finden Sie im Teasertext zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite alle Links, um die es hier geht. Also der Weltärztepräsident kritisiert diese Laien-Amateurmasken. Er sagt, die Bundesregierung habe es versäumt, Profimasken aufzutreiben, also übt tatsächlich Kritik an der Regierung. Das ist ja in heutigen Zeiten schon fast Blasphemie. Und nein, er sagt das. Ich verlinke es Ihnen auf dem Deutschlandfunk, aber jetzt mal unabhängig davon, ob es diese Laien-Amateurmasken bringen oder nicht, wir haben es hier mit einigen Problemen in der Aussagenlogik zu tun. Und ich denke, das betrifft auch Sie, wenn Sie im Business Entscheidungen treffen, denn die Frage ist, worauf verlassen Sie sich denn? Verlassen Sie sich auf Halbwahrheiten? Verlassen Sie sich auf Gerüchte? Und an der Stelle möchte ich Ihnen jetzt mal einige Kategorien vorstellen, nach denen ich in aller Regel Aussagen differenziere. Da ist zuerst mal das Wissen. Wenn wir etwas wissen, dann haben wir eine sichere Erkenntnis, da geht es um Fakten. Ich erkenne einen Fakt daran, dass ich ihn beweisen oder widerlegen kann oder eine Tatsachenbehauptung, so sagen es die Medien, Rechtler, eine Tatsachenbehauptung lässt sich beweisen oder widerlegen. Zum Wissen gehört an der Stelle auch, dass wir Dinge erfahren können. Also wenn die Sonne draußen scheint und wir sagen, die Sonne scheint, dann ist das Wissen, dann ist dieser Fakt korrekt, dann ist diese Aussage korrekt, der Fakt liegt vor. Das kriegen wir mit, wenn wir aus dem Fenster schauen, das zählt als Beweis und da sind wir schon an einem ganz spannenden Punkt. Wir brauchen für naheliegende, klare Dinge brauchen wir keine Studien. Und jetzt gibt es allerdings Wissenschaftler, die sagen, wir brauchen für alles eine Studie. Das sind die, sagen wir mal, die Abteilung Fachidioten, die kennen Sie aus der öffentlichen Kommunikation. Das sind Leute, bei denen ist nachts ein Einbrecher im Haus. Sie sehen den Schein der Taschenlampe, sie hören das Poltern, sie wissen, dass da kein Hund im Haus ist, keine Katze oder kein Besuch, der übernachtet, sondern sie können sich eigentlich ausdenken, das muss ein Einbrecher sein, aber weil es keine evidenzbasierte Studie dazu gibt, dass es tatsächlich ein Einbruch ist, rufen Sie nicht die Polizei. Also diese Art von Wissenschaftler braucht absolute Überzeugung, bevor sie irgendetwas gelten lässt. Und selbst wenn eine laienhafte Schutzmaske zu 40% wirkt, was besser ist als 0%, sagen sie ungeeignet, weil sie nicht zu 100% wirkt. Also das ist das Wissen. Die zweite Kategorie ist das Meinen. Wenn ich etwas meine, wenn ich eine Meinung vertrete, wenn ich zum Beispiel sage, das Wetter ist schön, dann kann ich das nicht beweisen. Ich kann beweisen, dass die Sonne scheint, aber ich kann nicht beweisen, dass das Wetter schön ist. Das ist nämlich meine Meinung. Wenn ich aber eine Meinung nicht beweisen kann, dann kann ich sie immerhin argumentieren. Ich kann Sie überzeugen von meiner Meinung, das Wetter sei schön. Also ich kann argumentieren und irgendwann habe ich Sie überzeugt. Interessant übrigens davon, dass die Sonne scheint, kann ich Sie eigentlich nicht überzeugen. Also landläufig schon, aber von der Logik her eigentlich nicht. Denn es ist ein Beweis. Sie schauen aus dem Fenster und wissen, die Sonne scheint. Das ist keine Frage einer Überzeugung. Kleine Spitzfindigkeit, aber es ist ein ganz eklatanter Unterschied zwischen Wissen und Meinen. So, die dritte Kategorie ist das Fühlen. Ich will das absichtlich mit reinnehmen, weil nämlich auch Intuition eine große Rolle spielt, auch bei Businessentscheidungen, politischen Entscheidungen. Manche Menschen denken emotional und haben eine gute Intuition. Also sie spüren auch schon Ende Januar anhand der Webasto-Geschichte, also Infizierte in Deutschland und zwar einige, Blick auf China, dann war einigen Menschen schon damals klar, dass sich das in Deutschland nicht so harmlos auswirken wird, wie es der Bundesgesundheitsminister Ende Januar gesagt hat. Also die Intuition will ich hier auf jeden Fall mit reinnehmen, auch wenn sie nicht messbar ist und auch wenn sie in unserer viel zu materialistischen Welt überhaupt keine Rolle spielt. Also wenn jemand sagt, er hat eine gute Intuition oder ein gutes Bauchgefühl, dann nehmen wir ihn ja deswegen nicht ernst, sondern wir zählen auf Beweise und da wollen wir diese erwähnte fachidiotische 100%ige Sicherheit haben, was dann am Schluss dazu führt, dass wir ein Vierteljahr zu spät auf Corona reagieren. Ja, das meine ich damit. Aber manche Menschen haben tatsächlich eine Intuition und wenn man diesen Menschen zuhört, dann kann man, das kann man nicht argumentieren und nicht beweisen, aber man kann es nachvollziehen, was jemand sozusagen spürt, wenn er den Raum betritt. Die vierte Kategorie ist die Perspektive. Wir sehen etwas als etwas an. Also zum Beispiel, ob der Schauspieler auf einer Theaterbühne nach links oder nach rechts geht, ist nicht beweisbar. Es ist auch nicht argumentierbar. Es ist auch keine Frage der Intuition, sondern die Frage, wo auf einer Theaterbühne links und rechts ist, ist eine Frage der Definition, weil es eine Frage der Perspektive ist, der Sichtweise. Wenn ich vom Publikum aus argumentiere, dann ist rechts dort, wo vom Schauspieler aus, der ins Publikum schaut, links ist. Das heißt, um Missverständnisse zu vermeiden, muss man sich da auf einen Code einigen. Ich kenne es vom Theater so, dass man immer vom Publikum aus links und rechts definiert. Es gibt auch andere Definitionen. Der wichtige Punkt ist, wir müssen es einmal festlegen und dann haben wir einen Code. Das ist für mich die vierte Geschichte. Das heißt, wenn jemand irgendeine Sache sagt, wenn jemand etwas äußert, dann kann es sein, dass er etwas weiß oder es kann sein, dass es eine Meinung ist. Möglicherweise ist es ein Gespür oder ist es nur aus seiner Sicht eine bestimmte Situation, die aus der Sicht eines anderen Menschen völlig anders aussieht. Dann kommen wir zur fünften Kategorie und das ist das Glauben. Das Glauben heißt für mich, etwas anzunehmen. Wenn ich glaube, dass etwas ist, dann weiß ich es nicht, dass es ist. Sonst würde ich sagen, es ist, ja, sondern ich nehme es an. Glauben ist für mich sowas wie annehmen. Und damit meine ich ausdrücklich auch das religiöse Glauben. Also wenn ich glaube, dass es einen Gott gibt, dann gehe ich davon aus, dass es ihn gibt. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich nehme es sozusagen an. Es ist eine tiefe Überzeugung, nicht im Sinne einer Meinung. Also eine Meinung wie das Wetter ist schön, das ist, darauf kann ich keine Religion aufbauen. Vielleicht eine Ideologie, ja. Aber ich kann auf einem Glauben, dass es einen Gott gibt, kann ich eine Religion aufbauen. Und deswegen ist für mich Glauben wie Annehmen. Am Ende geht es um einen Fakt oder um einen angenommenen Fakt. Ich gehe also davon aus, dass es Gott gibt. Also eine Formulierung wie behaupten. Jemand behauptet etwas, das bezieht sich auf das Wissen. Ich kann eine Meinung nicht behaupten, aber ich kann einen Fakt behaupten. Ich kann auch falsche Fakten behaupten. Also ich kann behaupten, die Sonne scheine nicht, während sie scheint. Dann ist das eine Falschbehauptung oder eben auch die viel zitierte Fake News. Vor dem Hintergrund ist es übrigens ein wichtiger Unterschied zu differenzieren zwischen Fake News und Hate Speech. Eine Fake News ist eine Falschaussage, eine falsche Tatsachenbehauptung, während Hate Speech eine Meinung ist über jemanden, also eine sehr, sehr despektierliche Meinungsäußerung, die jemanden wirklich quasi in ein sehr, sehr schlechtes Licht rückt. Im Medienrecht spricht man hier von einer Schmähkritik, also wenn der Kritiker wirklich den Regisseur in Grund und Boden schreibt, dann gibt es da auch presserechtliche Grenzen, also ab wann eine Meinungsäußerung zum Beispiel da nicht mehr der Meinungsfreiheit unterliegt, sondern tatsächlich dann eine Beleidigung ist, die ja, wie Sie wissen, ein Straftatbestand ist. Eine ganz spannende Formulierung ist ja hier beim Annehmen, dass wir von etwas ausgehen. Denken Sie zum Beispiel an einen vermissten Fall. In manchen Fällen gehen die Behörden davon aus, das ist der Wortlaut, dass der oder die Vermisste, jetzt Zitat, Beispiel, das Haus nicht lebend verlassen hat. Also die Polizei geht davon aus, dass der Vermisste das Haus nicht lebend verlassen hat. Das heißt nicht, dass die Polizei behauptet, der oder die Vermisste habe das Haus nicht lebend verlassen. Die Polizei geht nur davon aus. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, die Polizei legt den Gedanken einfach bei ihrer Arbeit zugrunde. Und sie ist weit davon entfernt, diese unbewiesene Geschichte zu behaupten. Das ist der Unterschied zwischen ich behaupte etwas und ich gehe von etwas aus. Und jetzt kommen wir mal zur Frage Fake News oder Irrtum oder auch besser Fake News oder Denkfehler. Um dieses Thema zu beleuchten, also um zu fragen, ob jemand sich einfach nur irrt oder auch tatsächlich eine gezielte Falschinformation in die Welt setzt, eignet sich die Corona-Krise hervorragend. Denn hier kommen solche Dinge ständig durcheinander, sowas wie von etwas ausgehen und behaupten. Ich will einfach mal auf den Stern hinweisen. Die Stern, also das, die Zeitschrift Stern aus Hamburg, Ausgabe 16, 2020. Dort steht auf Seite 27 in einem Text von Matthias Schneider über Corona-Genesene etwas. Also über Menschen, die Corona-infiziert waren, die krank waren und die jetzt nicht mehr krank sind. Und Matthias Schneider schreibt in einer völligen Selbstverständlichkeit, die Corona-Genesenen seien, Zitat, nicht mehr ansteckend und immun gegen das Coronavirus. Ja, das schreibt er einfach so hin. Ich habe das gelesen, ich hatte den Stern da und habe mir überlegt, woher weiß denn der das? Das ist doch genau strittig, das ist doch einfach der Punkt. Also wir hören doch aus Südkorea von Neuinfektionen und dann war auch bei stern.de in einem anderen Text wenige Tage vorher auch nur die Rede von vermutlich und wahrscheinlich und aller Voraussicht nach. Jedenfalls habe ich an die Chefredakteurin geschrieben und gefragt, wie kann das sein? Natürlich im Hinblick auf das Buch Sind die Medien noch zu retten, das mein Kollege Frank Eckert und ich vor einiger Zeit auf den Markt geschmissen haben. Wir arbeiten da an der Neuauflage und da sind solche Sachen für mich große Themen. Das ist für mich wirklich sehr spannend, gerade wenn ein Medium wie der Stern schreibt, mit einer Selbstverständlichkeit, die Leute seien immun. Jetzt kommt nicht von der Chefredakteurin eine Antwort, sondern von der Markenkommunikation. Zitat, sämtliche derzeit angewandten nationalen Pandemiestrategien beruhen auf der Annahme, dass es zu einer Ausbildung von Immunität kommt. Also sämtliche Pandemiestrategien beruhen auf der Annahme, also die nationalen Pandemiestrategien, was wir hier in Deutschland tun. Und damit haben wir es. Es ist eine Annahme. Wir nehmen an, wir vermuten. Wir haben keinen Fakt, sondern wir vermuten. Und jetzt schreibt mir der Stern, ja, aber das ist doch die Annahme aller. Und deswegen können wir als Zeitschrift apodiktisch behaupten, Genesene seien immun. So, das ist eine Logik, der folge ich nicht. Also es heißt auch in der Antwort, in der Gesamtschau der Argumente ist es derzeitlich gänzlich legitim, davon auszugehen, dass ausgeheilte Covid-19-Patienten über Immunität gegen das Virus verfügen und andere Personen nicht infizieren. Ja, und das ist eben was völlig anderes, wenn ich von etwas ausgehe, was jetzt hier in der Antwort steht, als wenn ich apodiktisch sage, die Leute sind immun. Der Tagesspiegel schreibt zum Beispiel am 11. April 2020 schon etwas differenzierter. Der schreibt, die Frage, ob sich von einer Infektion genesene Menschen erneut am Coronavirus anstecken können, ist von internationaler Bedeutung. So, und diese Frage, oder diese Aussage, die stimmt. Die Frage, ob wir immun sind oder nicht, ob wir infektiös sind oder nicht als Genesene, ist von Bedeutung. Weiter schreibt der Tagesspiegel, viele Länder setzen darauf, dass von einer Corona-Infektion geheilte Menschen eine Immunität gegen das Virus entwickeln. Das stimmt auch. Viele Länder setzen darauf, dass diese Menschen eine Immunität entwickeln. Dieser Satz wird immer richtig sein, egal wie sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse verändern. Mit dem 11. April 2020 ist die Aussage richtig, viele Länder setzen darauf. Ob sie das zu Recht tun oder nicht, ist gar nicht Thema. Und darum geht es mir halt, dass Aussagen, wenn wir sie treffen, die stimmen, müssen immer stimmen. Selbst wenn sich die Realität ändert und ich in eine alte Zeitschrift schaue und dort etwas steht, was heute nicht mehr aktuell ist, muss die Aussage trotzdem stimmen. Wenn ich also sage, viele Länder setzen darauf, wie der Tagesspiegel, dann stimmt das. Also auf etwas setzen, von etwas ausgehen, das hatten wir ja gerade, das ist alles etwas völlig anderes als eine Behauptung. Und dann wird es witzig, am 25. April, also vor wenigen Tagen, lief dann auf stern.de, WHO warnt vor Immunitätsausweisen nach Corona-Infektion. Die Geschichte verlinke ich Ihnen im Teasertext zum Podcast. Auf jeden Fall in diesem Text schreibt stern.de und zitiert die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Zitat, es gibt im Moment keinen Nachweis, dass Menschen, die sich von Covid-19 erholt und Antikörper haben, vor einer zweiten Infektion geschützt sind. Zitat Ende. Jetzt gibt es folgende Überlegungen. Wie kommt der Stern auf die abenteuerliche Aussage, man könne davon ausgehen, dass es zu einer Ausbildung von Immunität gegen SARS-CoV-2 beim Menschen kommt und das sei herrschende Meinung und so weiter. Ich habe den Eindruck, dem Stern genügt es, wenn irgendeine Regierung etwas glaubt, um zu behaupten, etwas sei. Das ist für mich der aussagenlogische Denkfehler, der natürlich im Journalismus genauso fatal ist wie im Business. Also wenn Sie als Unternehmensleiter, als Chefin, als Chef, als Führungskraft Entscheidungen treffen auf der Basis von Aussagen wie, ja, wir gehen davon aus, dass, dann haben Sie eine völlig andere Entscheidungsgrundlage, als wenn Sie auf gesicherten Fakten, auf der Basis gesicherter Fakten entscheiden. Und der Stern, was ich wirklich fatal finde, wirft diese verschiedenen Ebenen durcheinander. Also man wirft durcheinander behaupten und von etwas ausgehen. Der Autor geht im Heft ja nicht davon aus, Genesene seien immun, wie es in der Antwort heißt, sondern er behauptet es. Also jegliche Einschränkungen wie vermutlich oder ähnliches fehlen ja in der Textpassage. Und nochmal, wenn wir von etwas ausgehen, heißt das nicht, dass es Fakt ist, dass es unbedingt gesichert ist, sondern wir legen es nur unseren Überlegungen zugrunde. Und das sollten wir seriöserweise kennzeichnen. Stille Post im Unternehmen. Jemand sagt, wir vermuten, dass etwas so und so sei. Jetzt geht die Information durch den Betrieb und daraus wird plötzlich, es ist so. Also irgendjemand hat gehört, der Meier geht. Ja? Also er hat es einfach nur gehört und plötzlich landet als gesicherte Erkenntnis irgendwo die Information, der Meier geht. Das können wir uns nicht erklären, also der muss offenbar selber gekündigt haben. Also geht plötzlich die Information durchs Unternehmen, der Meier hat gekündigt. Dabei ist das alles Humbug, alles Quatsch. Einfach nur, weil wir aussagenlogisch nicht sauber arbeiten. Ich habe dann den Stern nochmal konfrontiert, ich habe den Stern nochmal gefragt, sag mal, ihr habt jetzt selber gemeldet, dass es keine gesicherte Erkenntnis gibt, dass Corona-Genesene immun sind. Was sagt ihr denn dazu? Dann kommt folgende Antwort. Also bezogen auf den Zeitpunkt der Aussage im Heft gab es allerhöchstens sporadische Evidenz für die unwahrscheinliche Annahme, dass das Covid-2-Virus in der Lage sei, die Ausbildung einer Immunität im Menschen zu unterlaufen. Sie sehen schon, jetzt wird es negativ. Wir drehen die Beweislast um. Plötzlich muss man nicht mehr beweisen, dass ein Genesener immun ist, sondern plötzlich muss man beweisen, suggeriert der Stern, dass er nicht immun ist. Ich lese nochmal vor. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt allerhöchstens sporadische Evidenz für die unwahrscheinliche Annahme, und Sie hören auch schon, das unwahrscheinlich ist ein Suggestivadjektiv, dass SARS-CoV-2 in der Lage ist, jetzt kommt es, die Ausbildung einer Immunität im Menschen zu unterlaufen. Ja? Beweislastumkehr, eigentlich ein perfider Trick aus der Ideologiekiste, hätte ich hier an der Stelle jetzt nicht erwartet. Denn bevor wir etwas behaupten, sollten wir es bewiesen haben. Jetzt räumt der Stern selber allerdings noch was Spannendes ein. Er sagt, aufgrund, also in dem Brief, in der E-Mail an mich, aufgrund der Kürze der Zeit, während der das Virus in der menschlichen Population gegenwärtig ist, ist jedoch noch keine definitive Aussage über die langfristige Stabilität der Immunität möglich. Das heißt, auf der einen Seite behauptet der Stern im Heft, Genesene sind immun, in einer Selbstverständlichkeit, ohne Konjunktiv, ohne vermutlich, ohne wir gehen davon aus. Und auf der anderen Seite schreibt der Stern an mich, weil es dieses Virus noch nicht so lange gibt, können wir sowieso keine definitive Aussage über die langfristige Stabilität der Immunität treffen. Jo, so, und das ist für mich inkonsistent, um das mal harmlos zu formulieren. Jetzt ist das natürlich keine journalistische Katastrophe, ja, ich will da jetzt auch kein Riesending draus machen, sondern es ist einfach für mich ein schönes Beispiel für eine Ebenenverwechslung innerhalb der Aussagenlogik, dass also jemand eine Aussage von der Qualität, wir gehen davon aus, einfach so aufrundet auf eine Aussage von der Qualität, es ist Fakt. Jetzt kommt die Frage noch dazu, was ist mit Fehlerkultur? In unserem Buch Sind die Medien noch zu retten? Ist das Thema Fehlerkultur ziemlich zentral? Also Medien scheint es sehr, sehr, sehr schwer zu fallen, auch mal zu sagen, oh Mist, da haben wir uns vergriffen. Da ist der Beruf des Journalisten offenbar, also finde ich nach meiner Wahrnehmung, ganz extrem rückständig in Sachen Fehlerkultur, ähnlich auch wie die Politik, die nach wie vor nicht sagt, wir hätten schon Ende Januar dieses Covid-19 richtig einschätzen können anhand der Zahlen aus China und Italien und auch Webasto in Deutschland. Also die Fähigkeit zu sagen, wir haben hier einen Fehler gemacht, scheint wirklich unterentwickelt zu sein. Stattdessen bekommen wir lieber irgendwelche komplizierten Texte, aus denen dann Leute wie ich rausfrickeln müssen, dass der Stern selbst sagt, wir können, weil das Virus noch nicht bekannt ist, eigentlich gar nichts über die Immunität sagen. Also nochmal, ein Medienbericht sollte immer stimmen, auch wenn sich im Nachhinein Änderungen ergeben. Das ist auch mit Informationen im Business der Fall. Wenn Sie eine Information intern kommunizieren, dann sollte die stimmen und sie sollte auch im Rückblick stimmen. Das heißt, mit dem Stand 29. April 2020 sind wir davon ausgegangen, dass... Und wenn ich diese Information im Jahr 2025 nochmal lese, weil es plötzlich Teil einer Prozessakte wird oder eines Schriftsatzes, dann muss die Information bezogen auf damals, auf heute, eben noch stimmen. Und beim Stern wäre alles schick, wenn der Autor geschrieben hätte, die meisten Länder gehen davon aus, dass Genesene immun und nicht mehr ansteckend sind, oder wenn er geschrieben hätte, vermutlich nicht mehr ansteckend oder sowas, dann würde kein Mensch meckern. Aber hier haben wir es tatsächlich mit einer Verschiebung der Qualität von Aussagen zu tun. Ähnlich ist das ja bei den Gesichtsmasken, also auf die will ich jetzt gar nicht so extrem eingehen, aber ich will mal zum Thema Fehlerkultur einfach nur sagen, welche Etappen wir da hatten. Wir hatten erstens, es hieß, Masken würden nicht schützen. Es wurde also behauptet, sie eignen sich nicht, helfen würden nur Profimasken. Zweitens, dann hieß es, es sei nicht bewiesen, dass Masken schützen. So, und das ist eben, heißt nicht, dass es widerlegt ist, sondern man sagt nur, es ist nicht bewiesen, dass Masken schützen. Also die Menschen denken landläufig, wenn ich mir Baumwolle vors Gesicht halte, dann halte ich Tröpfchen auf, also werde ich schon die Übertragung von Viren minimieren. Das ist so der gesunde Menschenverstand, den man so klassischerweise anwendet. Der kann schon mal der Wissenschaft widersprechen. Es kann auch falsch sein, was die Menschen so landläufig denken. Jedenfalls hatten wir zuerst, hieß es, die Masken würden nicht schützen, dann hieß es, es sei nicht bewiesen. Drittens hieß es dann, die Masken würden nicht den Träger schützen, sondern andere. Das fand ich eine ganz wichtige Information, die kam für meine Begriffe auch viel zu spät. Dann wurde viertens deutlich, dass Bund und Länder einfach nicht genug Masken vorrätig hatten. Trotz der Bundestagsdrucksache von 2013, auf die ich in Podcast 25 ja verwiesen habe, ich verlinke es nochmal. Trotzdem hat auch das Außenministerium noch Masken nach China geschickt, in der Falscheinschätzung der Krise, sagen wir mal im Februar. Und dann fünftens hieß es, irgendwann auch selbst gebastelte Masken seien besser als nichts. Also das, was der normale Mensch von vornherein gedacht hat. Und jetzt sechstens haben wir eine Pflicht, diese Masken zu tragen. Und da ist es auch völlig egal, ob es ein Halstuch ist oder ein Schal. Diese Entwicklung, diese sechs Schritte finde ich wirklich sehr spannend, weil eben auch Menschen plötzlich einfach ihre Meinung ändern. Und an keiner Stelle habe ich von einem Wissenschaftler gehört, wir haben uns diesbezüglich geirrt. An keiner Stelle. Jetzt sagt natürlich der Montgomery, also der Weltärztepräsident, wie erwähnt, der gibt dem Ganzen Kontra und sagt, wir brauchen Profimasken und diese Lappen, wie er es im Deutschlandfunk gesagt hat, seien sinnlos. Wie gesagt, die technische Debatte zu diesen Masken will ich gar nicht führen, aber was zum Beispiel auch der FDP-Politiker Michael Theurer sagt, das ist der Fraktionsvize im Deutschen Bundestag, der hat in einem Brief an die Abgeordneten noch an viel mehr Widersprüche, auf viel mehr Widersprüche hingewiesen, wo er sagt, am 28. Januar hieß es, das Virus ist kein Grund zur Besorgnis, am gleichen Tag hätte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Gelassenheit gemahnt. Dann am 28. Februar hätte Theurer gefordert, die ITB abzusagen in Berlin. Spahn hätte ihn angeschrien, sagt Theurer am Telefon. Und am 29. Februar wird die ITB dann abgesagt und so weiter. Am 14. März ließ Bundesgesundheitsminister Spahn auf Twitter ein Bild mit dem Bundesgesundheitsministeriumslogo verbreiten, wo es heißt, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens Fake News seien. Am 16. März, zwei Tage später, werden die beschlossen. Also ich will jetzt hier nicht ins Politische abdriften, aber ich finde eben schon, dass die Bundesregierung mal Stellung nehmen sollte zu diesem Wankelmut, zu diesem Hin und Her, zu diesem Abwarten, zu diesem... zu diesem Mangel an Vorstellungskraft und diesem Mangel an Proaktivität. Ich glaube, dass ein Grund für diesen Mangel an Proaktivität der wissenschaftliche Zugang ist, dass wir nämlich im Grunde eine Art nerdigen Fachidioten-Approach haben, indem wir nur akzeptieren, was hundertprozentig gesichert ist. Und wenn es nicht hundertprozentig gesichert ist, lehnen wir es ab. Das halte ich für einen grundlegenden Denkfehler in der Wissenschaftskommunikation. Auch wenn wir sagen, der Nutzen von X ist nicht bewiesen, dann heißt das noch lange nicht, dass er widerlegt ist, und unsere Politik trifft zum Teil Entscheidungen aufgrund dieser Denkfehler. Ich bitte Sie, sich da noch mal ein bisschen in die Publizistik zu vertiefen, also in die Medienberichte der vergangenen Wochen in der Corona-Krise. Und ich halte es für wichtig, dass man sich hier eine sehr unabhängige Meinung bildet. Wenn Angela Ulrich auf tagesschau.de die Kanzlerin in höchsten Tönen lobt, ich will jetzt wie gesagt nicht politisch werden, aber dann ignorieren solche Lobhudeleien oder auch beim Stern zum Teil einfach mal dieses Hin und Her und auch den Zugang, wie ich Entscheidungen aufgrund von Informationen treffe. Und ich behaupte nochmal, der grundlegende Denkfehler, dem viele falsche Entscheidungen in der Corona-Krise zugrunde liegen, dieser Denkfehler ist das Verwechseln von Wissen, Meinen, Glauben, Annehmen, Behaupten und diesen anderen Kategorien in der Aussagenlogik. So, was können Sie jetzt tun? Sie können jetzt mal schauen, dass Sie Ihre Aussagenlogik schärfen. Unterscheiden Sie zwischen Wissen, Meinen und Glauben. Unterscheiden Sie zwischen Behaupten und von etwas ausgehen. Schauen Sie mal, dass Ihre Aussagen immer stimmen. Und gucken Sie mal, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen mit diesen verschiedenen Qualitäten von Aussagen vorgehen, umgehen. Und das tun Sie, wenn Sie Ihre Signale richtig einsetzen. Also verwenden Sie wirklich ganz aktiv und bewusst Formulierungen wie derzeit gehen wir davon aus, dass. Wenn Sie sagen, derzeit gehen wir davon aus, dann beziehen Sie das, wovon Sie ausgehen, schon mal auf den Zeitpunkt Ihrer Äußerung. Und damit ist es im Nachhinein, es bleibt richtig. Selbst wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie immer noch sagen, ja, am 29. April 2020 war das die Sachlage, da sind wir davon ausgegangen. Der Satz bleibt richtig durch diesen zeitlichen Bezug. Und versuchen Sie mal, Sätze zu vermeiden, die etwas apodiktisch behaupten, also wirklich absolut behaupten, wodurch die Gefahr besteht, dass diese Aussagen nämlich irgendwann nicht mehr stimmen. Für die Unternehmenskommunikation ist das enorm wichtig, denn auch im Job können Falschinformationen und auch Irrtümer und Denkfehler, die können bewirken, dass Sie Wochen, Monate verschnarchen mit den wichtigen Entscheidungen, dass Sie nicht zum Punkt kommen mit Ihren Entscheidungen, weil Sie sich von der Wissenschaftslogik einlullen lassen, die Ende Januar sagt, das Coronavirus sei eine geringe Gefahr, O-Ton Robert-Koch-Institut. Und dann verschnarchen Sie eben die richtigen Schritte, so wie wir das bei Corona erlebt haben. Ich wünsche Ihnen Scharfsinn, ich wünsche Ihnen Vorstellungsvermögen und ich wünsche Ihnen Proaktivität. Wenn Sie Informationen bekommen, wenn Sie Aussagen hören, dann qualifizieren Sie diese Aussagen sofort, damit Sie sofort wissen, handelt es sich hier um einen Fakt, handelt es sich um eine Meinung, handelt es sich um eine Ansicht, ist es eine Vermutung? Und wenn Sie wissen, worum es genau geht, dann treffen Sie Ihre Entscheidungen zielsicher und richtig. Das war mein Klartext-Podcast von heute. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dann.